Das ist auch so eine Woche, die richtig knackevoll ist. Viel los auf der Arbeit, viel los in der Family, bei Freunden oder in der Uni. Und was ist das Erste, was bei mir dann so in meiner Zeit mit Gott rausfällt? Also Gebet gibt es bei mir fast jeden Tag. Also allein schon das Essen, ne? Also in meiner Christian Family groß geworden. Minimum ist ja morgens, Mittag, abends. Aber dass ich jetzt den ganzen Tag über nicht bete, ist echt selten. Also ein Stoßgebet oder irgendwas, das gibt's schon bei mir. Dann liebe ich Lobpreis. Das heißt, Lobpreis kann es bei mir schon im Bad morgens geben. Handy, Spotify, zack. Also was kommt bei mir eher sozusagen, was fällt unten durch? Bibel lesen. Und im Gespräch mit anderen Leuten haben nicht nur wir, sondern auch eine Gemeinde in Hamburg das auch festgestellt, dass immer mehr Menschen herausgefordert sind, egal ob jung oder alt, die Bibel zu lesen. Und das Bibelprojekt, was wir heute starten, kommt nicht aus der Lukas-Gemeinde, ich muss euch enttäuschen. Ja, ist in der Hamburger Gemeinde im MV entstanden. Darum dachte ich, sag das mal so, ne? Wir haben es zwar weiterentwickelt, aber es ist nicht bei uns entstanden. Und darum ging es, zu sagen, wie können wir als Christen neu lernen, gemeinsam die Bibel zu lesen. Und der Schwerpunkt liegt auf einem Wort. Gemeinsam. Gemeinsam die Bibel lesen und entdecken. Wir wollen euch einladen, 7 Wochen mit uns die Psalmen zu entdecken. Seele innehalten mit dem Psalm. Und ich weiß nicht, ob du schon jemanden hast, mit dem du gemeinsam die Bibel liest. Meine Vision ist, dass jeder mindestens eine Person hat. Wenn du Freund, Freundin, Partner hast, könnte es der Partner sein. Wenn du in der WG wohnst, könnte es die WG sein. Wenn du in der Kleingruppe bist, Kleingruppe. Aber es kann auch jemand von irgendwoher sein, denn dank der Bibel-App kannst du dich auch mit jemand anders verknüpfen und dann austauschen. Habe ich die letzten beiden Male gemacht. Und das Bibelprojekt geht dann in meinen Urlaub rein, weil ich relativ früh Sommerurlaub nehmen. Und ich sag euch, die letzten 2 Jahre habe ich so viel stille Zeit wie noch nie gemacht während des Urlaubs, weil ich die Bibel-App mit jemandem zusammen gemacht habe. Wenn du noch in eine Kleingruppe möchtest, dann bitte heute online anmelden. Auf der Webseite findest du alle Infos. Vielleicht bist du heute zum ersten Mal eingeladen und dann denkst du, warte mal, Seele innehalten mit dem Psalm sagt dir gar nichts. Psalm sagt ja auch nichts. Was ist denn das? Ganz kurz, die Psalmen sind eines der 66 Bücher der Bibel. Wenn du eine Bibel hast und so ungefähr die Mitte aufschlägst, landest du bei dem Psalm. Sind ein Sammelband voller Gebete von den unterschiedlichsten Menschen, sozusagen das erste Gebetsbuch des Volkes Gottes. Es gibt 150 Psalmen, ich weiß nicht, ob wir alle lesen, aber wahrscheinlich fast alle aus den verschiedenen Jahrhunderten. Und das deutsche Wort Psalm stammt aus dem Griechischen und bedeutet Lied begleitet von einem Saiteninstrument. Das heißt, viele der Psalmen wurden damals gesungen. Die hebräische Bibel nennt das Buch Tehillim, was so viel bedeutet wie Lobgesang oder Lobpreis. Also finden wir tatsächlich in dem Psalm viel Lobpreis Gottes, aber viel eher sind sie jedoch ehrliche Gebete. Und wir finden das gesamte Spektrum von menschlichen Erfahrungen. Anbetung, Freude, Vertrauen, Verzweiflung, Schmerz, Zweifel, Angst. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass du in den nächsten 7 Wochen, wenn du jeden Tag liest, keinen Psalm findest, der dich nicht anspricht. Wenn das der Fall ist, dann melde dich bei mir und ich lade dich zum Kaffee ein. Ja? Ich bin relativ zuverlässig, dass wir alle mindestens einen Psalm finden, wo wir merken, der spricht mir aus dem Herzen. Der Kirchenvater Athanasius hat gesagt, die Psalmen nehmen einen einzigartigen Platz in der Bibel ein, weil der größte Teil der Heiligen Schrift zu uns spricht, während die Psalmen für uns sprechen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, manchmal fehlen mir auch die Worte zum Beten. Oder ich bete immer das Gleiche. Wenn du meine Kollegen fragen würdest, ich merke das selbst, dann habe ich bestimmte Formulierungen, die sind so Klaus-Formulierungen, die gibt's immer wieder. Und dann hilft es manchmal einfach, sich Worte, sage ich mal, auszuleihen. Gebete, die andere formuliert haben. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du die nächsten Wochen die Psalmen liest, dann mach das nicht so, ah, okay, heute Psalm 3, Punkt, fertig und nächster Schritt. Sondern lass dich doch einfach ein auf die Psalmen. Mach die Psalmen zu deinen Gebeten. tauche ein in diese fremde Welt. Und das muss man auch ehrlich sagen, die Psalmen sind zu einer ganz anderen Zeit geschrieben. Deshalb empfehle ich wirklich, das Bibelprojektheft zu lesen. Also da gibt es so eine ganze Einleitung zu den Psalmen. Und spätestens, wenn die Rache-Psalmen kommen, könnte es sein, dass du denkst, was ist das? Das geht doch gar nicht. Und dann haben die Rache-Psalmen einen Kontext. Und den Kontext ist gut zu wissen. Von daher meine Ermutigung, falls du nicht gekauft hast, kauf dir vorne ein Heft. Lies es durch. Und das Zweite, was ich ermutige, es gibt eine Webseite, die heißt Bible Project, also im Englischen nicht verwechseln mit dem Bibelprojekt der Lukas-Gemeinde. Und da gibt es Videos, zwei Videos zu den Psalmen, die finde ich nochmal super, einen Überblick geben, warum Psalmen, was sind Psalmen und so weiter und so weiter. Sind nur zweimal, glaube ich, 6 Minuten, die kann ich euch wärmstens empfehlen. Die Psalmen wurden von Einzelnen gebetet, aber waren auch immer wieder Teil des Gottesdienstes, damals im Tempel der Juden, den Synagogen und natürlich in den christlichen Gemeinden. Und ich freue mich total, dass wir uns einklinken dürfen in die Geschichte des Gebets und von ganz unterschiedlichen Menschen und Lebenssituationen lernen dürfen. Und diese Woche, Sneak Preview, ich kann es aussprechen, Weisheitspsalm. Und das ist eine Gruppe von Psalmen aus dem Alten Testament, die Lebensweisheiten vermitteln. Sie bewegen die Frage, wie ein gelingendes Leben aus Gottes Sicht aussehen kann. Und in Kleingruppen habt ihr Psalm 1 und da merkt ihr gleich, das ist das Thema. Heute möchte ich aber Psalm 73 anschauen und der hat mich wirklich bewegt. Von daher hoffe ich, dass ihr auch so bewegt seid wie ich. Und es ist ein Psalm Asafs und ich lese die Verse 1 bis 3 und dann 13 bis 28. Ist relativ lang, aber steigt doch einfach ein. Ganz sicher, Gott ist voller Güte gegenüber Israel, gegenüber all denen, deren Herzen frei von Schuld ist. Ich aber wäre fast gestrauchelt. Nur wenig fehlte noch und meine Füße wären ausgeglitten. Denn ich beneidete die Überheblichen. Es machte mir zu schaffen, als ich sah, wie gut es den Gottlosen geht. Ach, so habe ich wohl ganz umsonst mein Herz, meine Hände frei von Schuld gehalten. Ich werde ja doch den ganzen Tag von Unglück geplagt. Jeder Morgen ist bereits eine Strafe für mich. Hätte ich jemals gesagt, ich will genauso daherreden wie jene Gottlosen, dann hätte ich treulos gehandelt gegenüber denen, die zu deinen Kindern gehören. So dachte ich nach, um all dies zu begreifen, doch es war zu schwer für mich. So lange, bis ich endlich in Gottes Heiligtum ging. Dort begriff ich, welches Ende auf jene Menschen wartet. Ganz sicher, du stellst sie auf rutschigen Boden. Du lässt sie stürzen und in Trümmern liegen bleiben. Im Nu werden sie vernichtet. Ein schreckliches Ende finden sie. Wie man einen Traum gleich nach dem Erwachen vergisst, so lässt du, Herr, ihren Anblick verschwinden, sobald du dich zum Gericht erhebst. Als mein Herz verbittert war und ich mich tief verletzt fühlte, da war ich töricht und ohne Einsicht. Verständnislos wie ein Tier stand ich vor dir. Aber nun bleibe ich für immer bei dir. Und du hast mich bei meiner rechten Hand gefasst. Du leitest mich nach deinem weisen Plan und nimmst mich am Ende in Ehren auf. Wen habe ich im Himmel außer dir? Und auch auf der Erde habe ich auch nach nichts verlangen, wenn ich nur dich bei mir weiß. Wenn auch meine Kräfte schwinden und mein Körper mehr und mehr verfällt, so gibt doch Gott meiner Seele Halt. Er ist alles, was ich brauche. Und das für immer. Ganz sicher, wer sich von dir lossagt, der wird umkommen. Du vernichtest alle, die dir treulos den Rücken kehren. Für mich aber ist Gottes Nähe beglückend. Mein Vertrauen setze ich auf den Herrn, ja auf den Herrn. Alle deine Taten will ich weitererzählen. Ihr merkt schon, wenn ihr den Psalm liest, ist irgendwie eine andere Zeit, ne? Und manchmal fehlen mir auch so irgendwie so ein paar Verse, wo ich denke, warte mal, da ist ein Sprung drin. Ist auch Teil der Psalm. Und manchmal ist es hilfreich, wenn wir einen Psalm anschauen, erstmal zu überlegen, wer hat den Psalm geschrieben. In diesem Psalm ist das Asaf. Und vorab, Asaf hat einen sehr ungewöhnlichen Beruf. Er ist Gesangsmeister, man könnte sagen angestellter Lobpreisleiter. Wir haben ja eben einen Lobpreisleiter gesehen und der ist halt angestellt gewesen. Haupt einer bedeutenden levitischen Sängerfamilie, das war ein Stamm in Israel. die den Lobpreis am Heiligtum unter König David und später im Tempel in Jerusalem anleitete. Also man könnte sagen, höher kannst du gar nicht gehen. So, ne? Also wenn das Lukas-Gemeinde Lobpreis schon mal nicht schlecht ist, so Leiter zu sein, dann also weiter ging es nicht nach oben, sage ich mal. Ne? Asaf selbst werden 12 Psalmen zugeschrieben. Er wird auch als Seher oder prophetischer Sänger bezeichnet. Gehört zu den engsten Vertrauten Davids. Und er hatte eine Schlüsselrolle inne. Also war ein geistlicher Leiter der damaligen Zeit mit Vorbildcharakter für das Volk. Was lernen wir im Text über Asaf? Vers 1. Ganz sicher. Gott ist voller Güte gegenüber Israel, gegenüber all denen, deren Herz frei von Schuld ist. Also erstmal, Asaf ist ein gläubiger Mensch. Er führt ein Leben in Verantwortung vor Gott. Er möchte ehrlich durch die Welt gehen und passt auf, dass er nicht schuldig wird. Gott ist voller Güte gegenüber all denen, deren Herzen frei von Schuld ist. Und Asaf wusste, das trifft auf mich zu. Genau das hat er gesucht, das hat er probiert. Und er kannte sich auch im Alten Testament aus und er wusste, in der Geschichte von Israel, da gab es einen Bund mit seinem Volk. Und dieser Bund versprach reichen Segen, wenn man ihm gehorchte. Und damit hatte er ein Problem. Er erlebte diesen Segen nicht. Bei den Lobpreisliedern, die wir gerade gesungen haben, das vorletzte Lied, gibt es eine Zeile, da hake ich regelmäßig. Hat auch jemand beim vorletzten Lied eine Zeile, wo ihr hakt? Your goodness is running through. Is running through my life. Manchmal geht es einen Moment, der lädt jetzt und singe es und denkt, das stimmt aber nicht. Ich erlebe das gerade nicht, dass die Güte Gottes so durch mein Leben so durchfließt. Und ganz ähnlich ging es dem lieben Asaf, denn seine Lebenssituation sagte was ganz anderes aus. Alles ging schief. In Vers 14 lesen wir, ich werde ja doch den ganzen Tag vom Unglück geplagt. Jeder Morgen ist bereits eine Strafe für mich. Also es wird nicht geschrieben, was er hat, hört sich aber nicht gut an. Ne? Also, ich könnte auf eine Krankheit tippen, also jeden Morgen, das ist ja schon ganz schön viel, ist eine Strafe für mich, krass. Den ganzen Tag von Unglück geplagt, vielleicht hat er auch finanzielle Sorgen, falsch investiert. Oder irgendwie eine Krise in der Family. Kennt ihr das bei einer Torte, wenn es so Topping gibt? Ja, ne? In diesem Fall war das sozusagen schon ein echt schwieriges Thema für ihn. Und dann gab es ein Topping auf seinem Problem. Und zwar beobachtet er in seinem Umfeld, dass die Gottlosen, also die, die nicht Gott nachfolgen, dass die scheinbar richtig gesegnet werden. Vers 3 bis 5. Es machte mir zu schaffen, als ich sah, wie gut es den Gottlosen geht. Bis zu ihrem Tod leiden sie keine Qualen und wohlgenährt ist ihr Bauch. Die Mühen des täglichen Lebens kennen sie nicht und von menschlichen Sorgen werden sie nicht geplagt. Was ist denn das? Der liebe Asaf weiß, hey, wenn ich mein Bestes gebe, dann sagt die Bibel doch, dass es mir gut geht. Und nicht nur, dass es mir schlecht geht, da war ja Lobpreisleiter, von der schätze ich mal, hat auch viele Menschen gesehen. So, wenn ihr vorne steht, dann sieht man euch. Und ich schätze, der kannte auch die Families so ein bisschen, die da kamen und wusste, ja, die stehen da jetzt einfach nur, weil sie stehen müssen. Aber deren Leben sieht ganz anders aus. Und dann wusste er aber auch, welches Auto die fahren und wo die Urlaub machen und gerade wieder ein neues Kind gekriegt. Gesund wie sonst was, lobte den Herrn fröhlich und seinem Herzen passierte was. Und dann gibt es noch ein Topping obendrauf. Das hat ihn noch mehr geärgert. Vers 10 bis 12. Denn es war nicht nur so, dass es denen gut ging, die hatten auch noch Einfluss auf andere. Und denen ging es dann auch noch gut. Darum laufen ihnen auch so viele Leute nach und nehmen ihre Worte gierig auf wie Wasser. Also die beobachten die und denken, das ist nicht schlecht, ne? Und dabei sagen sie auch noch, wie sollte Gott von unserem Tun etwas wissen? Er, der Höchste, bekommt es doch gar nicht mit. Ja, sie verachten Gott, haben aber keine Sorgen und häufen auch noch Reichtum an. Also nicht nur, dass es denen gut geht, die denen nachfolgen, denen geht es auch noch gut. Und für Asaf war es nicht nur eine theologische Frage, sondern ganz persönlich, weil es ihm halt dreckig ging. Und ich kenne das so ein bisschen als Pastor, also der war ja vollzeitlich angestellt, um Gott zu loben. Und jetzt kommt da so ein Gedanke, dann denkst du, warte mal, soll ich heute predigen? Geht uns als Pastoren ja nicht immer gut, ne? Manchmal predigen wir einfach die Wahrheit, weil wir denken, es ist richtig. Und das wollen wir auch. Und ich kann mir vorstellen, so ging es Asaf auch. Also der hat da dauernd Lobpreis wieder geträllert mit dem ganzen Chor. Und er merkt in seinen Gedanken plötzlich, fängt es richtig an zu drehen. Dass irgendwie so ein Tunnelblick entsteht. Und Neid breitet sich in seinem Herzen aus. Er lässt in sein Herz hineinblicken. Vers 2 und 3. Ich aber wäre fast gestrauchelt. Nur wenig fehlte noch und meine Füße wären ausgeglitten, denn ich beneidete die Überheblichen. Es machte mir zu schaffen, als ich sah, wie gut es den Gottlosen ging. Also da gab es noch den Tunnelblick, mein Leben, deren Leben, Scheuklappen, zack. Damit kam er nicht klar. Und ich stelle mir das ein bisschen vor, ihr kennt ja Science Fiction, da gibt es manchmal so Würmer, ne, die die so kriechen dann so hier rein, ne? Übernehmen so ein bisschen die Trolle. Und dass der Gedanke wie so ein Wurm war, und ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, der sozusagen sich hier reinfrisst. Und irgendwann hat er die Kontrolle und der Asaf sieht nur noch die anderen und er ist neidisch. Und ich als Pastor aus dem 21. Jahrhundert würde glatte über den Text so ein bisschen rüberlesen und sagen, naja, Neid kennen wir doch alle, oder? Die alte Kirche hat Neid als eine der 7 Todsünden benannt, weil Neid von der Bibel her was ganz Schlechtes ist. Es ist kein Spielchen. Und deshalb sagt das Asaf auch so, denn ich beneidete die Überheblichen. Er ist ehrlich. Kennt ihr Neid auch? Müssen ja gar nicht jetzt die Ungläubigen sein, ne? Lukas-Gemeinde, Urlaub. Hey, hier gibt es Familien. Also im Frühjahr fahren die in Urlaub, dann machen die Wochenende in Rom, im Sommer in den USA und im Herbst in Griechenland. Und dann sagst du Hallo, erzählen sie dir und dann freust du dich natürlich mit. Dann kommen sie zurück und erzählen dir, wie es war und du denkst, boah, ich freue mich richtig für dich, dass du so schön Urlaub gemacht hast. Aber am nächsten Mal, jetzt dahin, oh Mann, ich freue mich für dich, genieß das, ja, lass dir gut gehen, komm so zurück, ah, blaues Meer, 30 Grad, du siehst so braun aus, richtig erfrischt. Wie geht's dir? Und jetzt könnten wir durchgehen, Gehalt, der andere verdient ja immer mehr, ne? Kinder, ey, wenn ich meine Kinder, also sagt ja keiner, ne? Aber manchmal, guck mal so rechts drüber, links drüber. Was sind die Frauen bei uns nochmal? Tauscht dich glücklich? Wir müssen nochmal lachen, Freunde. Man sieht einfach nur das, was nicht gut läuft. Und ich mache es extra humorvoll, weil es nicht witzig ist. Job, Aussehen. Welches Aussehen wünschst du dir? Deins? Hoffentlich. Intellekt, Begabung, wir könnten die Liste weiterführen. Und Tim Keller hat einen Satz gesagt, der mich in der Vorbereitung berührt hat. Neid bedeutet, dass ich mir das Leben einer anderen Person wünsche. Ich wünsche mir eigentlich ein anderes Leben. Musste ich drüber nachdenken. Und dieses Neid breitet sich in Asas Herzen wie Gift aus. Er schreibt, ich aber wäre fast gestrauchelt. Und seine Füße straucheln ist eine Metapher aus dem Alten Testament für geistliche Zersetzung oder geistliche Zerstörung. Also nicht nur so easy, sondern wirklich, da ist was an ihm in Wirken. Er zieht sich zurück, merken wir, und versucht die Frage alleine zu beantworten. Ich weiß nicht, ob ihr Kopfkino kennt, ich kenne das. Es gibt Themen, wo ich ganz entspannt mit ganz vielen drüber rede und dann gibt es manche Themen, wo ich mit wenigen drüber rede und manchmal gibt es Themen, fällt es mir nicht so leicht, mit jemandem drüber zu reden. Dann kommt das Kopfkino und genau das ist in Gang gesetzt worden. Und Asaf merkt aber, er kann diese Frage nicht beantworten. Und er macht was, er kapituliert vor Gott. Nur Gott allein kann ihm helfen und er trifft die Entscheidung, in Gottes Heiligtum zu gehen. Jetzt könnte man sich die Frage stellen, warte mal, der ist angestellter Lobpreisleiter. Vielleicht war er wirklich krank, vielleicht war er im Urlaub. Vielleicht bedeutet es auch nur, dass er immer auf der Bühne war und er entschied, ich komme jetzt einfach hinter die letzte Reihe, setze mich hin, keiner sieht mich. Vers 16, 17, so dachte ich nach, um all dies zu begreifen. Doch es war zu schwer für mich. Kapitulieren wir vor Gott. So lange, bis ich endlich in Gottes Heiligtum ging. Asaf beschließt, da kann nur Gott helfen. Ich muss das Heiligtum aussuchen. Er sucht Gottes Nähe. Er kommt mit anderen Menschen zusammen, wie er Gott anbeten und beten. Sie klagen ihm ihre Not. Sie bitten ihm um seine Nähe und um seine Hilfe. Asaf ist nicht mehr allein. Was ich in Berlin beobachte, immer wieder auch in meinem Leben, da gibt es einen Widersacher, den wir Teufel nennen, der probiert immer zu isolieren. Wenn er dich isoliert hat, hat er schon relativ viel erreicht. Darum sucht Asaf die Gemeinschaft. Und dann fängt er an zu beten. Und also wir könnten 3 Predigten mindestens halten über den Text. Von daher, wenn ihr noch viele Fragen habt, 1, 2 beantworte ich noch und den Rest dürft ihr in die Woche mitnehmen. Aber wenn wir die Gebetszeit anschauen, passiert schon mal was Interessantes. Seine Wortwahl verändert sich. Bisher spricht er von Gott in der dritten Person und plötzlich wird er persönlich. Im Gebet merken wir, dass ein Veränderungsprozess, eine Transformation. Und in 3 Punkte, die ich ganz kurz beleuchten werde, Asaf breitet sein Herz vor Gott aus, Asaf sieht das große Bild und Asaf versteht Gottes Gnade und anbetet Gott. Asaf breitet sein Herz vor Gott aus. Vers 13, jetzt müssen wir ganz genau lesen, ja? Nicht nur schnell wie ich manchmal. Ach, so habe ich wohl ganz umsonst mein Herz und meine Hände frei von Schuld gehalten. Ganz umsonst ist hier der Schlüssel. Meinen Worten formuliert, es hat ja alles gar nichts gebracht. Es war ja vergebens. Kein Return. Ne, die ihr aus der Wirtschaft, ne? Kein Return. Oder gibt einen amerikanischen Präsidenten, der das Wort Deal benutzt. Der Deal, den ich mit Gott gemacht habe, der funktioniert ja gar nicht. Und dahinter steht eine alte Glaubensrechnung, die immer wieder in der Kirchengeschichte in meinem Leben auftaucht. Gott plus gute Werke, in diesem Fall mein Herz reinhalten, gleich ein gesegnetes Leben. Ihr seid ja alles Shopper, wie ich euch kenne, zumindest im Supermarkt. Ich gehe freitags shoppen. Und man kann auch sagen, wenn wir den Glauben auswählen, gehen wir shoppen. Und du bist der Christ, von daher hoffe ich nicht, dass du shoppen gewesen bist. Und wenn ich die Spaghettis kaufe, dann will ich natürlich Preis-Leistung, die besten Spaghettis für einen günstigen Preis. Sie sollen mir schmecken. Auf den Glauben bezogen, ich kann auch den Glauben in meinen Einkaufswagen tun und die Frage stellen, welcher Glaube bringt mir am meisten? Ah, ich habe mich für den christlichen Glauben entschieden, weil ich glaube, dass er mir am meisten bringt. Und dann benutzt du eigentlich den Glauben. Oder wir können sagen, es ist ein selbstzentrierter Glaube. Und Asaf merkt selbst, diese Rechnung geht nicht auf. Und das Tolle ist, er ist ehrlich vor Gott. Er sagt ihm das einfach. Gott, also scheinbar habe ich dir ganz umsonst gedient. Hast du schon mal Gott gesagt? Ich nicht. Die Psalmen sind herrlich ehrlich. Aber er breitet sein Herz vor Gott aus und ich glaube, er erkennt und bekennt im Heiligtum seinen selbstzentrierten Glauben. Lasst uns doch die nächsten 7 Wochen ehrlich sein. Das ist eine super Chance. Die Psalmen sind lauter ehrliche Gebete. Ich gebe euch ein Beispiel, was ihr beten könntet. Vers 4 bis 9, habt ihr noch nicht gelesen. Es geht da um die Gottlosen. Bis zu ihrem Tod leiden die Gottlosen keine Qualen. Und wohlgenährt ist ihr Bauch. Die Mühen des täglichen Lebens kennen sie nicht und von menschlichen Sorgen werden sie nicht geplagt. Darum tragen sie ihren Stolz zur Schau wie eine Halskette. Gewalt umgibt sie wie ein Gewand. Und jetzt den Satz finde ich besonders spannend. Ihre Augen blicken aus einem fetten und feisten Gesicht. Aus ihrem Herzen quellen böse Pläne hervor. Sie verhöhnen und entrücken andere durch die Bosheit ihrer Worte. Von oben ab reden sie stolz daher. Ihr Maul reißen sie weit auf. Weder Himmel noch Erde bleiben von ihren Lästereien verschont. Also habe ich noch nie gebetet. Das wäre mir ganz peinlich, so zu beten, ne? Aber scheinbar hat Gott kein Problem damit. Sondern er liebt es, wenn wir ehrlich sind. Und ein Ziel von mir ist, dass wir die nächsten Wochen ehrlich werden. Dass jeder von uns ehrlich vor Gott wird. Ich auch. Und wir dürfen ehrlich werden, mit unseren Gefühlen und Gedanken zu Gott kommen, weil er damit kein Problem hat. Er hat kein Problem. Er hört Asaf einfach still zu. Und dann begegnet er ihm im Heiligtum. Und das verändert alles. Es ist ein ganz schöner Bruch. Zweiter Punkt. Asaf sieht plötzlich das große Bild. Ab Vers 17. Dort begriff ich, welches Ende auf jenen Menschen wartet. Ganz sicher, du stellst sie auf rutschigen Boden, du lässt sie stürzen und in Trümmern liegen bleiben. Im Nu werden sie vernichtet, ein schreckliches Ende finden sie. Wie man einen Traum gleich nach dem Erwachen vergisst, so lässt du, Herr, ihren Anblick verschwinden, sobald du dich zum Gericht erhebst. Warte mal, was denn da passiert? Das ist ja wie, zack, was ganz anderes. Und tatsächlich wissen wir nicht, was passiert ist. Hat er eine Vision? Hat er eine Schau? Hat er irgendwie meditiert? Aber was ihm irgendwie ganz klar wurde, eines Tages werden wir alle vor Gottes Thron stehen und Rechenschaft ablegen müssen. Und das verändert alles. Und er greift die Metapher vom Ausrutschen vom Anfang des Psalms wieder auf. Allerdings ist nicht diesmal Erde ausrutscht, sondern die Gottlosen rutschen aus. Ganz sicher, du stellst sie auf rutschigen Boden. Du lässt die Stürzen und Trümmern liegen bleiben. Also wir haben den Perspektivwechsel von einem Tunnelblick, Leben im Hier und Jetzt, zu einer Ewigkeitsperspektive. Er sieht die Realität. Eines Tages werden wir alle sterben. Und was können wir da mitnehmen? Nicht viel. Du bist nackt auf die Welt gekommen und du wirst nackt mit ein paar Klamotten angezogen. Wieder beerdigt werden. Aber Asaf sieht plötzlich das große Bild. Wie ein Aussichtspunkt, ich weiß nicht, ob ihr schon mal verlaufen habt und Handy verloren habt oder Handy aus. Man hat keine Ahnung, wo man ist. Ich glaube, so ein bisschen ging es geistlich dem Asaf. Der hat einfach nicht mehr klar geguckt. Und da war dieser Moment, als er im Heiligtum war, wie ich suche mir einen erhöhten Standpunkt und sehe plötzlich das Ende. Also er denkt vom Ziel her. Er sieht die wahre Realität. Ich mag den Film Matrix, wer von euch hat den gesehen? Nicht so viel, aber ich dachte, im zweiten könnten es einige sein vom Alter her. Da gibt es nicht einen Wurm, aber es gibt so ein Gerät sozusagen, was ziemlich brutal sozusagen sich hier reingräbt und dann ist es weg und eine Illusion vortäuscht. Du lebst in einer Welt, die nicht real ist. Eine falsche Realität oder eine Lebenslüge. Und ich glaube, genau daran hatte sich Asaf begeben und sind wir in der Gefahr, uns in unserer Stadt zu begeben. Die Frage ist so ein bisschen, was zählt wirklich im Leben? Was zählt wirklich? Und ich möchte auch das ein bisschen humorvoll beantworten, ne? Mit zwei Spielen. Wer von euch hat Monopoly gespielt in deiner Jugend? Ja, fast alle, ne? Es ist echt ein spannendes Spiel, interessant, aber so von der Lebensphilosophie ist es relativ einfach, oder? Schlossstraße, Parkstraße, manche haben die Strategie, alle vier Bahnhöfe möglichst schnell, gibt es unterschiedliche Wege, manche gehen die Seestraße, die ganz billigen und wollen dann sofort ein Hotel hochziehen. An das Ziel, möglichst viel Geld verdienen. Noch besser, finde ich, Spiel des Lebens, das ist so Alter meiner Tochter. Wer hat das gespielt, Spiel des Lebens? Das ist ja... Man hat so ein Auto, ne? Und mit dem Auto geht man, dann fährt man über das Spielbrett und dann erstmal heiraten. Kriegst einen Pin. Kinder, noch einen Pin. Dann große Spannung, du ziehst deinen Beruf. Natürlich hoffst du, Doktor zu werden oder, ich glaube, Musikprofi gibt's auch, Musikstar und so, Fußballprofi, ne? Also du hoffst, das Gute zu kriegen und nicht das Schlechte. Und dann das Ziel ist eigentlich total lustig, zeigt aber die Philosophie unserer Welt ganz gut. Was ist das Ziel? Es gibt zwei Möglichkeiten, wo du dein Lebensende verbringen kannst. Im Seniorenheim oder in einer Villa. In der Seniorenvilla. Und das Ziel ist also, in der Seniorenvilla mit viel Geld anzukommen. Und ich habe das Spiel auch gespielt, muss ich sagen. Und die Philosophie sagt ganz viel aus über unsere Welt. Was zählt, ist das Hier und Jetzt. Ich habe sie heute nicht an. Ich habe Samba-Turnschuhe. Die habe ich mit 16 getragen. Jetzt gehe ich auf die 60 zu und trage sie immer noch. Warum? Ja, wir wollen ja nicht alt werden, ne? Wir werden nicht alt. Den Tod gibt's auch gar nicht. In unserer Familie gab es mehrere Todesfälle im letzten Jahr und ich habe meiner Mutter ein Signal gegeben und sie mir, wir müssen mal mit ein paar Themen reden, die haben ein Haus und wenn die, wir Christen sagen, zum Herrn geben würden, wüsste ich gar nicht jetzt, wo ich suchen soll. Mein Papa war eher so ein bisschen krass und meine Mutter ist so schwarz-weiß, wenn dann richtig. Dann haben wir 3 Tage abgemacht, wo ich sie besuche. Und dann die Bank war das Einfachste, da hatte ich schon Vollmacht, alles korrekt. Dann ging es weiter, ein Testament aufgesetzt zum Notar. Jetzt wurde es schon ein bisschen härter, wir sind zum Friedhof. Haben uns angeguckt, wo meine Eltern begraben werden wollen. Fand ich schon so ernüchternd. Dann sind wir zum Begräbnisunternehmer. Und sie haben sich alles ausrechnen lassen, was es kostet. Und meine Mutter möchte einen weißen Sarg, mein Papa nicht. Und der fragte dann so der Unternehmer, welche Songs wollen die so gespielt haben. Und ich dachte, ich bin am falschen Ort. So, ne? Mich etwas komisch gefühlt. Aber es gibt keine ewige Jugend. Und der Asaf, der realisiert das. Was ist wirklich wichtig? Was zählt? Natürlich ziemlich schwarz-weiß. Und er sagt, alle, die hier Geld und so weiter sammeln, das wird vergehen. Was wirklich zählt, Vers 24, 25, du leitest mich nach deinem weisen Plan und nimmst mich am Ende in Ehren auf. Wen habe ich im Himmel außer dir? Seine Gedanken ordnen sich, Vers 25, und auch auf der Erde habe ich nach nichts verlangen, wenn ich nur dich bei mir weiß. Wenn auch meine Kräfte schwinden, ihr lieben Senioren, mein Körper mehr und mehr verfällt, so gibt doch Gott meiner Seele Halt. Er ist alles, was ich brauche und das für immer. Plötzlich haben die Themen vorher, Geld, Karriere, Macht, Gesundheit, die verlieren ihre Anziehungskraft. Und ich glaube, auch wir brauchen immer wieder diesen Perspektivwechsel mitten in dieser Stadt. Im Englischen gibt es ein gutes Wort, das nennt sich Upside Down Kingdom. Also das Königreich Gottes ist Upside Down. Genau umgedreht. Also in diesem Fall ist die Ewigkeitsperspektive Gottes Königreich. Und wir kommen jetzt zum Abendmahl und das ist der 3. Punkt. Asaf versteht Gottes Gnade und anbetet Gott. Vers 21, 23 wieder total ehrlich. Habe ich auch noch nie so geschrieben. Also wenn ich meinen Brief an Gott schreibe. Da kannte ich, wie verbittert ich war, an welchen Zorn welcher Zorn in mir aufstieg, als ich all dies sah. Wie dumm und unwissend bin ich gewesen. Ich musste ja wie ein unvernünftiges Tier erschienen sein. Doch ich gehöre noch immer zu dir. Du hältst meine rechte Hand. Mein Herz war verbittert, ich war zornig, dumm und unwissend, verständnislos wie ein Tier. Frei übersetzt, und du hast mich trotzdem geliebt. Und genau das feiern wir im Abendmahl. Dass Jesus für uns gestorben ist. Deine Sünde, meine Sünde, dein Neid, mein Neid. Und heute ist ein wunderbarer Moment, zu Gott zu kommen und ehrlich zu sein. Wir haben heute wieder Instrumentalmusik laufen und wir feiern ja in kleinen Stationen. Das heißt, du wirst Wartezeiten haben. Und ich möchte dich ermutigen, ich hatte per Insta gefragt, dass ihr eure Hefte und einen Stift mitbringt. Und das wäre so meine kleine Aufgabe für euch, zum Start des Bibelprojekts ins Heft reinzuschreiben, Wie geht's euch eigentlich wirklich mit Gott? Könnt ihr doch fragen, welche Perspektive habe ich denn gerade auf? Welche Brille? Und dass wir einfach mal ehrlich sind. Damit starten wir durch. Und ich glaube, dass Gott in solchen Psalmen eine neue Perspektive geben wird. Und dass wir seiner Gnade begegnen. Ich möchte mal zum Abschluss Vers 28 lesen. Für mich aber ist Gottes Nähe beglückend. Mein Vertrauen setze ich auf den Herrn. Ja, auf den Herrn. Alle deine Taten will ich erzählen. Wir werden wieder Abendmahl an den Stationen feiern. Das kennt ihr schon. Wir haben hier unten 4 Stationen. Hier eine und dann an den Seiten. Und wir wollen euch einladen, mit uns gemeinsam Abendmahl zu feiern. Alle sind eingeladen, die ein persönliches Vertrauensverhältnis zu Jesus Christus haben, deren Schuld vergeben ist und Jesus Christus lieben und ihn Gemeinschaft leben. Wenn du aus einer anderen Gemeinde oder Kirche kommst, bist du herzlich eingeladen. Wenn du sagst, boah, ich bin noch auf dem Weg, ich kann das so nicht sagen, dass Jesus mein Herr und Gott ist, dann würden wir dich bitten, einfach sitzen zu bleiben, das zu respektieren. Und gleichzeitig ist heute deine Möglichkeit, wenn du immer schon dich gefragt hast, es könnte doch diesen Jesus geben. An diesem christlichen Glauben könnte was dran sein. Dann kannst du auch zum Abendmahl kommen und einfach sagen, Jesus, ich möchte zu dir kommen. Ich verstehe nicht alles, aber ich möchte dich in meinem Leben haben. Dann kannst du gerne hinterher zu mir kommen. Ich bete für dich, weil das Schönste, was es gibt, zu sagen, Jesus, ich gebe dir mein Leben, ich folge dir nach. Ich möchte beten. Jesus, ich danke dir, dass du so ein liebender Gott bist. Ich kann mich mit Asaf identifizieren, weil in meinem Leben es auch alles Mögliche gibt, was nicht schön ist, nicht korrekt ist, was Sünde ist. Und ich danke dir, Jesus, dass du für mich gestorben bist. Für all das, was ich jede Woche irgendwie verbocke. Dass du mich trotzdem liebst, wie Asaf das sagt. Trotz all dem, was ich mache, liebst du mich. Und das Kreuz zeigt deine Liebe. Und ich möchte beten, Gott, dass du uns hilfst, einfach ehrlich zu sein. Das zu bringen, was tief in unserem Herzen ist. Was uns bewegt. Und ich möchte beten, Jesus, dass wir neu verstehen, wer du bist, was du getan hast. Und dass du uns deine Ewigkeitsperspektive schenkst. Amen.